Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, frisch eingeflogen und zurück aus Paris mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
Ja, frisch ein mit Zug gefahren.
Ah, ja, Entschuldigung, ja.
Zugstolz. Ja, das geht viel besser. Ja, danke. Guten Morgen, Roland.
Willkommen zurück. Bin gespannt, was du zu erzählen hast. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Thema Fachkräftemangel. Wir hatten es schon eingekreist. Bevor ich jetzt unseren Gast vorstelle, möchte ich es kurz einleiten. Wir hatten schon über Einwanderung und entsprechende Gesetze, Notwendigkeit, dass Deutschland ein Einwanderungsland wird, gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, die ganz offensichtliche Lösung, nämlich bestausgebildetste Mütter zurück in den Beruf oder in den Beruf zu kriegen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Folge mit Kiwi Falter, was auch sehr toll war. Heute sprechen wir über einen anderen Ansatz, der eigentlich auch vollkommen offensichtlich ist. Und bevor wir da ins Detail gehen, willkommen Robert Fahle, grüß dich.
Guten Morgen, hallo.
Robert ist ja Berater und beschäftigt sich mit dem Thema 50+. Wir werden da heute noch etwas mehr zu lernen. Er hat auch mit seinem 50+-Programm einen Preis gewonnen. Alles das werden wir heute erfahren und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Gehen wir zuerst mal in die Themen des Tages rein. Bevor wir durchstarten mit 50+, ich glaube, wir sind alle über 50, ja. Starten wir erstmal mit den Themen des Tages. Karl-Heinz, was sind für dich heute die Themen des Tages?
Ja, also, liebe Zuhörer, Roland, ihr habt es alle schon bemerkt. Ich versuche ja seit einigen Wochen unseren Podcast Erde 5.0 Perspektivwechsel mit überwiegend guten Nachrichten zu beginnen.
Ja,
daher weniger Putin, weniger Corona und Krieg in der Ukraine und weniger Unterdrückung im Iran, wobei wir natürlich immer über die Themen auch sprechen wollen. Aber fangen wir mal mit einer richtig schönen Geschichte, einer unglaublichen guten Nachricht an. Andrew Tate, ein polizeilich gesuchter, mutmaßlicher Vergewaltiger, Bandenkrimineller, Frauenhasser, Influencer und Frauenhändler, legte sich auf Twitter mit Greta Thunberg an. Er schrieb ihr per Tweet, how dare you? Woraufhin Greta dann antwortete, worum geht's dir? Und dann hat er gesagt, hallo Greta, ich habe 33 Autos, darunter einen Bugatti Veyron, Ferrari, Lamborghini. Bitte gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich dir eine vollständige Liste meiner teuren und viel Sprit verbrauchenden Autosammlung schicken kann, so Tate. Ja? Und die Greta, sehr cool, please enlighten me, also erleuchte mich, send mail zu smallpenis@getalive.com, ja, woraufhin der Typ sich echt angesprochen fühlt und Tate dann mehrere Tweets gemacht hat und zum Schluss ein Video sendete, auf dem er unter anderem mit Pizzakartons zu sehen war, auf denen auch eine Telefonnummer stand. Und aufgrund dieses Videos konnte die Polizei den Aufenthaltsort von Tate ausfindig machen und ihn in Bulgarien verhaften. Darauf Greta, da siehst du, was passiert, wenn man Pizzakartons nicht recycelt. Sehr, sehr cool. Und man lernt, Eitelkeit und Blödheit frisst scheinbar auch Hirn. Ja? Übrigens, der Tweet hatte mehr als 450.000 Likes. Also das finde ich doch mal eine schöne, gute Geschichte. Ja, ja, und dann gibt's auch noch gute News aus der Wirtschaft. Die Inflation sinkt, die Stimmung steigt. Irgendwie fällt die Apokalypse aus, sagt der Wirtschaftssender NTV. Und weiter heißt es in der Nachricht, eine tiefe Rezession sei unwahrscheinlich. Ein überraschendes Wirtschaftswachstum lässt aufatmen. Die Prognosen waren düster. Die durch die russische Invasion in der Ukraine ausgelöste Energiekrise werde in Deutschland für heftigen Wirtschaftseinbruch bis hin zur Zerstörung ganzer Industrien sorgen, während die Inflation außer Kontrolle geriete und die Wohnungen kalt blieben, hieß es früher bei NTV. ein Giftcocktail aus, wie sagt man, Materialmangel, gestörten Lieferketten, fehlenden Fachkräften, da sind wir ja bei unserem Thema heute, und exorbitanten Energiepreisen. Doch der Kollaps blieb aus, ja. Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr trotz aller Probleme um 1,9% gewachsen. Und das sieht dieses Jahr mittlerweile sehr viel besser als befürchtet aus. Also insofern wirklich eine gute Nachricht aus der Wirtschaft. Und damit blende ich mal über nach Davos. Roland, du weißt das, ich war vor einigen Jahren selber eingeladen, auf dem Weltwirtschaftsforum teilzunehmen. Für mich kommen von dort auch wieder spannende Nachrichten. Das Motto der diesjährigen Konferenz ist Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt. Ich finde wichtig, dass Zusammenarbeiten, ja, diese Togetherness, geht es doch da um die Frage, ist das Ende der Globalisierung? Denn mit der Covid-Krise ist ja klar geworden, dass Effizienz nicht alles ist, sondern dass es auch um Resilienz in der Gesellschaft geht, meint das World Economic Forum. Ein Schritt weg von extremen Globalisierung kann deshalb auch eine Versicherung sein, die teilweise Verlagerung der Produktion von strategischen Gütern, wir haben darüber gesprochen, ne? Pharmazie, kein Hustensaft, Lieferketten brechen zusammen, sei zwar wohl möglich teuer, könnte das Leben aber verlässlich machen. Und die aktuelle Risikoanalyse des WEF sagt allerdings auch, dass wir ein unsicheres und turbulentes Jahrzehnt voraus haben werden. Also insofern gute Nachrichten, aber auch die Krise als Chance wird scheinbar auch dort auf dem WEF erkannt. Das sind so meine Highlights des Tages.
Sehr schön, danke dir. So, wir können ja noch hoffen, dass dann die Krise schlimm genug war und die Leute genug wachgerüttelt hat, genauso auch wie mit Covid, dass sich tatsächlich was ändert, weil die, sagen wir, Probleme, die sind ja damit nicht verschwunden, also sowohl klimatische Probleme, Bevölkerungsentwicklung, Inflation, Ungleichheit, steigende Ungleichheit und natürlich neben, sagen wir, der Energieversorgung ist natürlich auch die in Anführungsstrichen Versorgung mit Human Resources, was ja ein schreckliches Wort ist, natürlich auch ein absoluter Dauerbrenner. Wer schon mal ein Geschäft geführt hat und Personal gesucht hat, egal ob jetzt im Fachkräftebereich, im akademischen Bereich, im Softwareentwicklerbereich, es ist wahrlich gesehen eine Katastrophe. Viele Industrien gehen sehr kreative Wege. Ich kriege das selbst mit, weil meine Frau vermietet ja diverse Immobilien auch zeitweise. Mhm. Und das sind überwiegend jetzt Menschen aus der ganzen Welt, hoch ausgebildete Menschen, die zu Roche, zu BASF und anderen großen Firmen gehen und wirklich aus Brasilien, aus Indien, also wirklich aus der ganzen Welt herkommen und dann hier, sagen wir mal, eingefaced werden in die Arbeitswelt. Das ist natürlich eine der vielen Möglichkeiten. Aber Robert, bevor wir ins wirklich unser Tagesthema heute, unser gemeinsames Thema einsteigen, das habe ich jetzt fast schon abgeschnitten, Thema des Tages von deiner Seite aus. Hast du auch was dich heute besonders beschäftigt?
Ja, tatsächlich. Und was ja jetzt so ein paar Tage uns schon mit dem neuen Verteidigungsminister jetzt beschäftigt hat, scheint ja jetzt gelöst. Und ich habe an mir selber gemerkt, aber auch an Diskussionen mit vielen Geschäftspartnern, das Thema Verteidigungsminister, das wäre vor 15 Jahren kein großes Thema gewesen. Und plötzlich werfen sämtliche Haltungen, auch politisches, ganz bezaubernd zu beobachten, geräten ins Wanken jetzt plötzlich. Warum? Erstens, das Thema Verteidigungsminister, wer ist wirklich bereit, es zu machen? Also nicht nur, wer kann es, sondern wer ist in so einer Situation bereit, es zu machen? Weil das Thema Landesverteidigung, selbst die pazifistischsten Kollegen, die ich habe, stellen plötzlich fest, Mensch, so ganz ohne Landesverteidigung wird's nicht gehen. Und wenn wir so, also mein Bild aus meiner Jugend war wirklich noch vorne in dieses Panzerrohr so einen Blumenstrauß zu stecken. Das ist deswegen wieder ganz aktuell, weil die fahren ja sowieso größtenteils nicht und sind nicht in der Lage. Mit Kampfhubschraubern habe ich jetzt gelesen, im Spiegel scheint es genauso zu sein. Da steht die eine Hälfte als Ersatzteillager dort für die anderen. Aber es reicht trotzdem, sie nicht zum Fliegen zu bringen. Also Verteidigungsminister plötzlich ist etwas, wo wieder alle beim Bäcker drüber sprechen. Das zeigt einen gewissen Zeitenwandel nochmal von einer ganz anderen Seite aus.
In der Tat.
Absolut,
in der Tat.
Also absolut. Macht
ganz gut. Ja, Entschuldigung?
Ja, übrigens dazu zwei Dinge. Also erstens, du hast natürlich vollkommen recht. Heute wird gesagt, der Verteidigungsminister sei das wichtigste Amt nach dem Kanzler. Ja, früher war das mal Wirtschaft, Arbeit und Soziales und Ähnliches. Also insofern, da sieht man die Bedrohungslage. Aber ich möchte auch, weil du ja auch das Thema Arbeit, Facharbeiterkräftemangel und so weiter genannt hast, erinnern. HR ist eigentlich ein schreckliches Wort, ne? Human Resource. Also das ist wie Materialwirtschaft, ja? Das ist das Material, mit dem ich arbeite als Unternehmen. Und ich glaube, wir müssen einfach auch neue Begriffe dafür finden. Talentmanagement, inzwischen gibt's einen Krieg um Talente, wird gesprochen, oder einen Kampf um Talente, wie gewinnt man die? Aber da kannst du vielleicht gleich auch mal drauf eingehen, was du da erfährst. Auch, du bist ja auch digitaler Beirat, also du hast eine Organisation mitgestaltet, die sich darum kümmert, dass auch als Beiratsmitglied mehr Kompetenz in die Unternehmen kommt. Vielleicht kannst du auch dazu gleich mal was sagen.
Sehr gerne. Genau. Ja, Robert, erzähl mal, du hast ja wirklich, du bist Experte für digitales Wachstum, aber das Interessante ist, du hast es nicht nur da draufstehen bei dir, sondern du hast es ja tatsächlich am eigenen Leibe schon in den 90er Jahren auch umgesetzt und durchgesetzt als Absolvent der Journalistenschule, als Student von Wirtschaft und Politik, als Diplom-Volkswirt. Du hast in den 90er Jahren die Online-Division bei RTL Television verantwortet und dann die Internetgeschäfte der gesamten RTL Gruppe Deutschland. Also du hast das ja mit eigenen Händen und auch über einen langen Zeitraum erlebt, kannst also da tatsächlich so sehr gut nicht nur mitreden, sondern was deinen Erfahrungsschatz auch zehren. Erzähl mal, was machst du jetzt in deiner Initiative, wo es darum geht, ja, digitale Beiräte zu stärken oder Beiräte zu stärken insgesamt und auch Menschen über 50 wieder eine andere Wichtigkeit in der Firma zu geben.
Ja, gerne. Das Thema ist ja vor 5, 6 Jahren genau aus dieser Mischung, nämlich digitaler Wandel und was hat das eigentlich mit dem Faktor Mensch zu tun, beim Thema 50 plus gelandet. Das war ja gar keine Planung, sondern das war das, was ich gerade im beruflichen Alltag im Bertelsmann-Konzern feststellte. Ich war für Digitalisierung zuständig, bin selber jetzt 55 Jahre alt. Das heißt, stellte fest, was mit mir und meinem Umfeld beim Thema Digitalisierung so am Arbeitsplatz passiert und was das sozusagen bedeutet in dem Moment, wo für 50 plus Kollegen und Kolleginnen das so ein großer Angstfaktor wurde. Also für das Unternehmen entwickelte sich als Chance, für die 50-Plusler als ein Angstfaktor. Warum? Es mitgehen zu können, diese Transformation übersetzen zu können in eine eigentliche berufliche und eigene berufliche Perspektive. Das gelang gar nicht mehr. Und ganz offen, jetzt nach 5 Jahren 50-Plus-Programm, ich habe so ungefähr 180 Frauen und Männer in diesem 50-Plus-Programm jetzt mittlerweile gehabt. Und was sich durchzieht, ist, das Unternehmen, in dem sie arbeiten, nimmt das Thema nicht wirklich wahr. Warum? Bei dem Thema Digitalisierung wird auf Junge gesetzt. Karl-Heinz hat es eben gesagt, die Talente sind jetzt wichtig. Da werden große Partys veranstaltet, damit man die gewinnt. Und beim Thema Digitalisierung lässt man die 50-Plusler so ein ganz kleines bisschen aufs Abstellgleis geraten. Wir werden hoffentlich gleich auch mal darüber sprechen, was die sozusagen selbst daran aber auch verschuldet haben und wie sie da jetzt rauskommen können. Aber das war eigentlich die ursprüngliche Analyse. Und als der Fachkräftemangel zunahm jetzt, entstand zwar wieder, und wir merken es so seit, ich würde sagen, 12 bis 18 Monaten, wieder eine starke Nachfrage nach 50-Plus-Kräften. Nur echte Wertschätzung, ganz ehrlich, ist es auch nicht. Nur weil ich plötzlich ohne 50-Plus nicht mehr kann, ist es noch nicht wirklich ein wertschätzender Karriereplan, den ich als Unternehmen dort habe.
Absolut, absolut. Die Frage ist ja immer, erfahrene Mitarbeiter zu bekommen und zu behalten oder zu gewinnen. Und natürlich muss man eins sagen, ältere Leute sind halt älter, das ist so. Aber das Alter hat ja auch einen enormen Nebeneffekt, nämlich Erfahrung. Ne? Es gibt zwar Leute, die ignorieren die Erfahrung ein Leben lang, ja, und der Lerneffekt ist dann relativ gering, aber es gibt eben auch Menschen, da sage ich immer, das Alter konnte gewisse Erfahrungen nicht verhindern. Ja? So, und das sollte man nehmen. Und ich glaube, dass gerade jetzt in der Wirtschaft erkannt wird, was da für ein Potenzial in den älteren Menschen mit Erfahrung steckt und was man tun kann, wenn man deren Energie wieder weckt. Ne? Weil oft ist die ja auch eingeschläfert worden. Ja, also ich lasse es mich mal vorsichtig formulieren. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen, welche Erfahrungen hast du denn gemacht, auch bei deinen Kunden, die du ja berätst? Ich weiß, dass du viel so Family Offices und so weiter berätst in diesen Fragen. Was begegnet dir da?
Ja, also das Thema Erfahrung, was du genannt hast, würde ich zum Beispiel auf jeden Fall schon mal ergänzen durch Erfahrungswissen. Warum? Tucholsky, man weiß nicht genau, was wirklich gesagt hat, aber dem wird das Zitat zugeschrieben, er hätte gesagt, 30 Jahre Erfahrung heißt gar nichts. Ich kann ja auch 30 Jahre lang Scheiß gemacht haben. Ja, also, aber dieses Erfahrungswissen ist tatsächlich zu benennen. Und zwar ist es sehr, sehr stark in Studien, eine Stärke der 50-plus-Generation, eine Beurteilungsstärke und eine Einschätzungsstärke von Entwicklungen zu haben. Und das kann ja Gold und Geld wert sein für ein Unternehmen, damit du nicht mehr nur auf jeden zum Beispiel digitalen Trend aufspringst, sondern Kriterien entwickelt hast, einzuschätzen, was davon tatsächlich deinem Unternehmen Nutzen bringt und wo man einfach sagt, ich erkenne die Systematiken, und da können wir noch ein bisschen abwarten. Also diese Einschätzungsstärke ist enorm viel wert. Der wichtigste Punkt ist allerdings, sich mal klar zu machen, was steckt tatsächlich in den Generationskonflikten, die jetzt mit 50 plus an den Arbeitsplätzen entstehen. Es gibt, du hast eben Davos angesprochen, es gibt vom Davos Forum eine Studie, die ist ein Jahr jetzt alt, die zeigt über viele hundert Unternehmen hinweg, dass altersgemischte Teams um 19% produktiver sind. Und da kann ich mittlerweile nach meinen Coachings und Beratungsprojekten ziemlich genau sagen, woher denn diese Produktivität kommt. Die kommt alleine dadurch, dass wieder 50 plus Kollegen und Kolleginnen selbstwirksam werden, überhaupt wieder, ich sag jetzt mal, aus der Deckung sich in den Prozess einbringen. Weil man hat ja manchmal wirklich das Gefühl, dass gerade in größeren Unternehmen versteckt sich diese Generation. Und da kann ich nur sagen, wer mit 50 auf die Rente wartet, der hat einfach den falschen Job, weil wenn wir alle noch irgendwann bis 67 arbeiten, ja, du kannst jetzt 17 Jahre lang nicht sitzen und hoffen, es merkt keiner, dass du da bist. Ja. Und ganz kurios ist ja, wir müssen mit den Unternehmen, glaube ich, dann auch offen ansprechen, die 50-Plusler brauchen einen Karriereplan. Und wenn ich das sage, werde ich immer ausgelacht. Und dann sage ich, Moment, wenn ich 33 bin und 17 Jahre bis zur Marke 50 habe, ist doch völlig selbstverständlich, dass ich einen Plan habe, was ich mache, welche Funktionen ich übernehme, wie ich mich qualifiziere etc. Diese 17 Jahre also sind eine der intensivsten in unseren Berufsphasen. Aber plötzlich soll die von 50 bis 67 jetzt so eine Art Stillhaltephase und ich versteck mich mal sein oder aber es gibt gar keine große Planung mehr mit mir seitens des Unternehmens. Ich glaube, da exakt müssen wir anpacken.
Das ist interessant, was du sagst. Also ich habe im Vorgespräch, hatte ich es ja auch erzählt, also mein Vater, der ist mit Mitte 50 oder Ende 50, also doch etliche Jahre vor dem damaligen Renteneintrittsalter, nach 38 Jahren Arbeiten für einen Elektro-Großkonzern in Deutschland mit einem großen S, ist er in den Vorruhestand geschickt worden. Da wurde das ausgeglichen und der war ja noch jung und fit und letztlich für den ging das Leben danach eigentlich erst richtig los. Und ich sage ihm auch immer, so eine Phase, die du hattest, die werde ich nie haben. Die werden wir auch nie wieder erleben, sondern wir werden auch nicht bis 67 arbeiten, sondern wir werden auch noch länger arbeiten, was auch okay ist, wenn es uns gut geht. Ja. Aber was du sagst, ist tatsächlich interessant. Und was ich aber auch so interessant finde, Menschen, die 50 sind oder jetzt Mitte 50, die sind ja nicht quasi, wie soll ich sagen, ohne Computer aufgewachsen. Im Gegenteil, Karl-Heinz, du auch. Also wir haben ja diese komplette Entwicklung mitgemacht, also von der ersten elektrifizierten Schreibmaschine mit den ersten eigenen Webserver selbst programmiert und aufgesetzt bis hin zu irgendwelchen wilden Konfigurationen, dass man mal ins Internet gehen kann. Also man hat ja auch schon viel gesehen und das Einzige, was wir eigentlich sagen können, es verwandelt sich immer alles und diese Erfahrung, ich denke, das kann ihm niemand nehmen, ja. Und die Kombination, auch da, Karl-Heinz, möchte ich dich kurz zitieren. Du hast mal vor langer Zeit gesagt, ja, wenn du ein Team aufsetzt, dann müssen viele junge Leute dabei sein, wie wenn du ein Feuer machst, mit grünen Ästen, ja, frischen Ästen, die brennen, genau, die machen viel Qualm, aber nicht viel Hitze. Und man braucht so ein paar alte, trockene Knochen drin, die brennen, genau, und die glühen. Und dann macht man richtig gutes Feuer.
Absolut. Ich sag immer, wir müssen vor allen Dingen darauf achten, dass es komplementäre Teams, die sich gegenseitig ergänzen. Ne? Also früher, wenn man so Startups betrachtet hat, dann hat man oft nur auf die Technologie geguckt, zu wenig auf den Vertrieb oder das Marketing. Heute, die erfolgreichen Unternehmen, bestehen aus sehr unterschiedlichen Charakteren und auch aus sehr unterschiedlichen Kompetenzen. Ja? Und da mische ich jung und alt, Männlein und Weiblein, die verschiedensten Kompetenzen. Der eine ist eben Vertriebsmann, Technologiemann und der dritte Operationsmann. Und das zusammen macht den Erfolg. Und früher hat man gesagt, ein Ingenieur heiert nur einen Ingenieur, ne, weil der eben am nächsten ist. Und ich glaube, genau darauf muss man achten und statt, und da wirst du, Robert, mehr zu sagen können, früher diese ganze Auswahl so nach IQ, ne, so Intelligenzquotienten, heute spricht man ja sehr viel mehr vom EQ, vom Emotional Quotient, also funktioniert der auch in der Gruppe, funktioniert der in Teams und hilft der dem Team? Und ich glaube, da gibt es ganz wesentliche Verschiebungen. Das lernen jetzt viele, natürlich auch unter Druck. Das ist so meine Erfahrung.
Robert. Ja, und es vor allen Dingen auch wirtschaftlich messbar zu machen, hilft ja all diese Aufwendungen, die so ein Unternehmen jetzt auch in diesen Wandlungen und in diesen Mixteams, wie ich sie nenne, dann zu investieren hat, auch zu rechtfertigen. Und für diese altersgemischten Teams ist zum Beispiel ein ganz einfacher KPI der gegenseitige Wertbeitrag. Das ist ein ganz simples Modell, wo du unglaublich gegenseitige Wertschätzung daraus entwickelst, indem man eben feststellt, in diesen Teams mal herauszuarbeiten, welchen Wertbeitrag, und du hast es genau gesagt, Karl-Heinz, eben der Einzelne, aber auch die jeweilige Generation fürs Unternehmen liefert, schafft extreme Akzeptanz im gemeinsamen Vorgehen. Und man darf ja eines nicht vergessen, und da tun sich einige 50-Plusler anfänglich nachvollziehbar schwer. Wir sind ja auch in Zeiten einer Agilität in den Unternehmen, die auch nochmal ganz andere Arbeitsweisen miteinander fordert. In diesen ganz hierarchischen Systemen, in denen wir ja teilweise alle drei mal aufgewachsen sind, da hättest du noch sagen können, das Thema Zusammenarbeit, das lösen wir ein bisschen anders. Mhm. Da gibt's die Vorgesetztenebene, die ist weisungsbefugt und dann werden da Jahresziele verhängt und wenn du die erreichst, prima, wenn nicht, müssen wir sprechen. So funktioniert das ja Gott sei Dank heute gar nicht mehr, aber da muss man eine konkrete Hilfestellung leisten. Und was mir in dem Programm, was ich entwickelt habe für 50 plus so wichtig war, ist nicht immer dieses Thema, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, sondern einen konkreten Anpack. Also wirklich etwas, wo du sagen kannst, das steht an und es ist im weitesten Sinne neben der Qualifizierung der 50 plusler genau, was wir gesagt haben, diesen gegenseitigen Wertbeitrag ermitteln und sich auch immer darüber im Klaren sein, was an Digitalisierung kommt. Das hört ja nicht mehr wieder auf. Das geht ja nicht mehr wieder weg. Also stellt euch dem, und da muss man auch selbstkritisch sagen, da war nicht immer jeder 50-Plusler und ist es bis heute bereit, sich eben auch zu verändern. Also du erlebst Dinge, wo man sagen muss, ein Vorgesetzter, der zwar digitale Teams verantwortet, aber sich fachlich mit denen nicht beschäftigt, das darf nicht mehr gehen. Und da kann ich ja, wie gesagt, bin selber 55, war immer auch für berufliche Themen zuständig wie Digitalisierung und Innovation. Aber ich habe sehr früh gelernt, zieh dir die Gummistiefeln an und geh in den digitalen Keller, dort, wo im Maschinenraum gearbeitet wird, um das zu verstehen. Und den Tipp würde ich immer jedem geben, gerade die Führungskräfte müssen weg von der Vorstellung, sie delegieren. Ja, Digitalisierung lässt sich nicht delegieren, da delegierst du dich nur selber mit raus.
Sehr gut.
Und ich habe zum Beispiel, ich habe ja zwei so hauptberufliche Lehrbeauftragte zu Hause, die mit mir also Digitalisierung live machen, sehr viel mit Humor, was meistens darin endet, man lacht über mich und das sind meine Kinder. Ja, also meine 15-jährige Tochter lebt natürlich in einer digitalen Welt. Die braucht manchmal ein bisschen, um meine Fragen zu verstehen. Aber mein Sohn beispielsweise, 19, studiert digitales Management und arbeitet in einer Digitalagentur. Der ist schon ein ganz wichtiger Sparringspartner für mich. Und das finden ja alle. Wenn du keine Kinder hast, geh zu jüngeren Mitarbeitern. Aber diese Bereitschaft, diese Veränderungsbereitschaft, die musst du haben. Sonst bist du nicht mehr wettbewerbsfähig.
Absolut, absolut.
Was mir ja auch oftmals auffällt in der Zusammenarbeit in Teams mit Jüngeren, mit Berufsstartern, Absolventinnen, Absolventen, ist ja, dass auch oftmals, wir haben oft über das Thema Purpose auch gesprochen und Führung gesprochen, es ist ja auch oft ein Vakuum da oder eine Orientierungslosigkeit. Also außer, dass man jetzt sagt, ich bin jetzt hier und wir machen hier Party ab und zu und es gibt eine Tischtennisplatte. Also so seine Arbeit zu strukturieren und seinen Tag zu strukturieren und wirklich mit Erfahrung an Projekten zu arbeiten, da wird auch oftmals Führung benötigt, im besten Sinne, die dann eher so ein Anleiten oder eine Art Mentorenrolle dann auch von, sagen wir mal, 50-plus-Mitarbeitenden dann abverlangt, was ja auch richtig ist. Aber natürlich nicht von oben herab und delegieren, sondern tatsächlich so in einem Team und auf gleicher Augenhöhe. Und was du gerade sagtest, Robert, das kann ich total bestätigen. Also dieses, wir sind nicht diejenigen, die jetzt anfangen, auf TikTok irgendwie funny stuff zu machen. Also könnte man auch machen, aber das passt nicht zu uns, ja. Oder auf Instagram uns schön darzustellen und irgendwie Influencer zu werden für irgendwelche Schmucksachen. Das ist ja Quatsch, ja. Also das können andere Altersklassen für ihre Bereiche natürlich viel, viel besser. Aber es gibt genug Punkte, ich denke, das sind 50-plus Mitarbeitende sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr hilfreich. Aber du hast natürlich auch recht, manchmal muss man ihnen auch, ich sage jetzt mal, den Stock hinten rausziehen und sie mal in den Maschinenraum schubsen und sagen, jetzt mach einmal selbst kaputt, baue es wieder selbst auf und dann hast du verstanden, wie es dann auf der Basis auch funktioniert. Sehr schön.
Ja, und Roland, was du sagst, ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir sprechen ja heute über Fachkräftemangel und wir sprechen ja auch wirklich, ich sage mal, wirklich systematisch und volkswirtschaftlich zu lösen. Und da sind zwei Punkte ganz wichtig. Natürlich hast du 50 plus auch, ist oft so eine Mischung von der eigenen Haltung her, so eine Mischung aus Rechtfertigung und Selbstbeweihräucherung aufgrund der eigenen beruflichen Verdienste. Ja, und weißt du, wen das am meisten abhält? Die, ich sag jetzt mal, Nachwuchskräfte. Und kurioserweise habe ich gerade mit dem Finanzchef eines wirklich sehr großen deutschen Unternehmens das Thema Twin Leadership entwickelt. Er selber machte den Vorschlag, Führungspositionen mit einem jüngeren Nachwuchs, mit einer jüngeren Nachwuchskraft zusammenzusetzen mit einer erfahrenen Führungskraft. Warum? Er merkte beides. Die 50-Plusler wurden nicht mehr wirklich aktiv fürs Unternehmen. Die haben offen gesagt nicht mehr performt. Und die Jüngeren wanderten ab, weil wenn du irgendwann mal nach 3-4 Jahren merkst, du kannst machen, was du willst. Karriere wird ja bei den jüngeren Leuten Gott sei Dank heute auch anders definiert als einfach nur hierarchischer Aufstieg. Aber die wollen Gestaltungsmöglichkeiten etc. Aber da sitzt immer einer, der kann es budgetseitig, hierarchisch etc. Kann das verhindern. Dann bringen die doch beide in die Verbindung. Und ich fand es so spannend, dass es vom Finanzchef kam. Denn klar ist dir schon, das kostet natürlich Geld. Wenn du 60 Führungspositionen, und da ging es bei ihm darum, doppelt besetzt, dann musst du dir darüber im Klaren sein, das kostet natürlich auch Budget. Aber wer das zum Beispiel super verstanden hat, in Deutschland gibt es sowas noch nicht, aber in der Schweiz gibt es eine Arbeitgeberinitiative, Fokus 50+. Ja, und die machen genau das, und zwar als Arbeitgeber. Die haben total verstanden, dass die einzige Ausbaureserve beim Fachkräftemangel, die sie haben, neben, ihr hattet eben schon gesagt, ihr hattet Sonderpodcasts schon zum Thema Einwanderung, das Thema Frauen in Teilzeit sind ja per se auch mal eine Ausbaureserve. Nur ganz im Ernst, dann brauchst du in Deutschland auch die Kinderbetreuungsplätze etc. Die andere relevanteste Ausbaureserve ist 50 plus, aber dann musst du es auch anders hinkriegen als mit ein bisschen Betonung von Purpose und ihr seid uns wichtig. Hier braucht's Programme, hier braucht's Fordern und Fördern und ansonsten, du kannst es in Zahlen ziemlich klar ausdrücken, du hast jetzt schon 30% Anteil in den meisten Belegschaften von 50 plus, in einigen schon 38%, zeigen die neuesten Studien. Das ist genau das, was du in den Griff kriegen musst, weil sonst läuft dir das vom Fachkräftemangel her genau in die Einbahnstraße, die du nicht brauchen kannst in den nächsten Jahren.
Ja. Jetzt natürlich auch hier mal ganz offen gesprochen, das Problem wurde ja produziert vor mehr als 40, 50 Jahren, weil ein wesentlicher Punkt ist die Bildungspolitik. Also wohin haben wir die jungen Menschen ausgebildet, welche Bildungsangebote gab es? Inzwischen, ich habe das letzte Woche ja schon mal gesagt, die Bildungspyramide hat sich quasi umgedreht. Also wenn früher irgendwie 5-10% aufs Gymnasium gingen und dann in Studium, dann sind das heute zum Teil 50%, zumindest was die weiterbildenden Schulen angeht. Und damit wird's natürlich eng. Also Thema Fachkräftemangel, vor allen Dingen im Handwerk. Ne? Wenn die Leute halt alle vorhaben zu studieren, dann gehen halt weniger Leute ins Handwerk. Und das Handwerk schien scheinbar auch lange nicht sehr attraktiv. Jetzt ist halt die Frage, wie kann man aus dieser Kiste rauskommen? Eine Lösung ist ganz sicher, dass wir ein Einwanderungsland werden. Das heißt, ganz gezielt, ich glaube, man sagt, zwischen 500 und 700.000 Migranten, Einwanderer würden jedes Jahr benötigt, um überhaupt unseren Lebensstandard, also im Sozialsystem, im Bildungssystem, im Gesundheitssystem aufrechterhalten zu können. Denn Leute wie ich werde jetzt diesen Monat 61, die scheiden ja irgendwann mal aus. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es vor 80 passiert, aber da gibt's ja unterschiedliche Theorien. Mit 65 sollte ja eigentlich Schluss sein, vielleicht auch erst mit 68. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese Babyboomer, die jetzt aussteigen werden, und das sind viele, wie wir die kompensieren und durch andere Kräfte, Fachkräfte und Arbeitskräfte ersetzen können.
Ja, und ja, super wichtiger Punkt. Vor allen Dingen rechnerisch, Karl-Heinz, sind wir im Moment bei 70, 71, wenn, also Jahren ausscheiden. Mhm. Da geht es jetzt nicht darum, ob du das körperlich schaffst. Da dürfen wir auch bitte nicht immer von Bürokräften ausgehen. Der Dachdecker merkt natürlich sogar schon vielleicht ab 55, dass er, und dieses Konzept setzt sich immer mehr durch im Ausland, eine sogenannte Bogenkarriere braucht. Bogenkarrieren heißt, du hast normalerweise so ein Thema Entwicklung zu immer mehr und Aufstieg und etc. Und es darf jetzt kein negativer Effekt sein, dass du zum Ende deiner beruflichen Laufbahn eventuell aus bestimmten Tätigkeiten rausgenommen wirst, dass der Dachdecker vielleicht mit in der Angebotskonzeption der Ältere eher mit seiner Erfahrung ist und nicht mehr jeden Tag da oben mit rumkrabbelt bei Wind und Wetter. Und solche Bogenkarrieren gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen, sind aber in Unternehmen oft noch verpönt. Und zwar denkst du, jetzt stellen sie mich aufs Abstellgleis. Warum? Weil es auch wirklich so wirkt. Plötzlich merkst du, ich hatte das selber, bei bestimmten Meetings im Konzern warst du dann nicht mehr damit dabei. Ja, vielleicht, weil sie dachten, bei Social Media kannst du jetzt keinen Beitrag mehr leisten etc. Du musst es, wenn, natürlich wirklich in ein Programm und in einen Karriereplan kippen. Und wenn der transparent ist und wenn die anderen am Arbeitsplatz auch merken, du wirst nicht aus dem Spiel genommen, sondern du bekommst eine Spezialistenrolle und die ist sehr, sehr wertschätzend, dann kann sowas auch funktionieren. Aber das ist, Bogenkarrieren sind noch ungewohnt in deutschen Unternehmen. Und nochmal zu dem Thema 70, 71. Wenn das wirklich das Alter ist, zu dem wir im Moment rechnerisch arbeiten müssten, um wenigstens einigermaßen den Fachkräftemangel ein bisschen in den Griff zu kriegen, dann braucht's hierfür natürlich auch eine Begleitung, die im Moment komplett fehlt. Also nennen wir mal ein Unternehmen, in dem die Personalabteilung die ab 65-Jährigen mit einem neuen Paket versehen kann. Das gibt's in der Realität nicht. Was schon toll ist, es gibt ein großes Unternehmen in der Chemiebranche, das gibt den Mitarbeitern in der Berufsphase 2 nicht einfach nur ein Abfindungspaket, sondern vermittelt sie in andere Unternehmen. Der Konzern zum Beispiel nimmt sich seine Experten und vermittelt sie zusammen mit dem Bundesverband für mittelständische Wirtschaft in mittelständische Unternehmen. Da ist nämlich vielleicht der Abteilungsleiter Controlling von diesem großen Chemiekonzern, ist als CFO in einem mittelständischen Unternehmen höchst begehrt. Aber, und das ist ja in meinem Programm einer der Hauptpunkte, du kannst die nicht einfach sich im Unternehmen verändern lassen oder sogar eventuell ihnen berufliche Alternativen da draußen anbieten. Die Menschen, die bei mir in dem Programm sind, brauchen auch eine Neupositionierung für sich. Die müssen ganz offen adaptiert werden. Die haben sich ja auch 30 Jahre lang nicht mehr beworben. Ihnen macht auch Angst. Eine meiner Lieblingsübungen ist, such doch mal eine Stelle raus, die was für dich wäre. Und die finden gar keine. Warum? Diese Anforderungen, die da stehen, da steht da für unsere Generation, naja, also du solltest agile Scrum-Prozesse betreuen können und Kanban einführen. Ja, klar. Da bewirbt er sich natürlich schon gar nicht mehr.
Ja klar. Also, da wollte ich nämlich gerade mal einen Zwischenruf machen und auch einen kleinen Perspektivwechsel einführen. Bitte. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit davon, 50 plus, das ist ein Teil der Lösung für den Fachkräftemangel. Ich stelle jetzt mal folgende gewagte Theorie auf. Also, der 50 plus Mitarbeiter in einem Großkonzern, der will eigentlich gar keine Veränderung. Der hat quasi seine Schäfchen halbwegs im Trockenen. Der beschäftigt sich in seiner Freizeit vielleicht dann mit dem Bau einer Gartenküche, mit Triathlon oder mit seiner Modelleisenbahn. Und der hat gelernt in einem Großkonzern, wenn ich mich nicht bewege und möglichst nicht auffalle, dann kann ich hier noch irgendwie meine Zeit absitzen. Und er hat auch gelernt in einer großen Organisation, wenn ich nichts riskiere, dann kann auch nichts passieren oder relativ wenig passieren. Okay. Was natürlich ein absoluter Trugschluss ist, das haben wir gemerkt. Ganze Industrien werden hinweggefegt und verändert. Also ich würde jetzt mal die Theorie aufstellen, die brennen ja gar nicht mehr. Und jetzt wollen wir die quasi abschieben in ein Mittelstandsunternehmen oder sonst woanders hin. Und dann kommt da so einer angeschlurft und sagt so, das habe ich aber früher immer anders gemacht. Also, Robert, wie schaffen wir das denn, die Menschen aufzurütteln? Haben wir da nicht eigentlich die ja eigentlich faktisch gesehen arbeitslos wären, die wir dann irgendwie aufpumpen müssten, neu lackieren müssten und dann irgendwo anders hinstellen?
Ja, du hast ja, das ist interessant, was du sagst, weil das war ja tatsächlich bis vor einigen Jahren so. Es war sogar noch schlimmer. Man hat ja auch in einigen Unternehmen einen gewissen Jugendkult gehabt, der die 50-Jährigen in dieser Haltung, die du beschrieben hast, Roland, sogar bestätigt hat. Komm, ich falle hier nur nicht auf und es wird schon noch bisher gehen. Das bis zur Rente schaffe ich auch noch. Jetzt merken die größte Gefahr ist erstens tatsächlich Digitalisierung. Ja, also wenn du da nicht eine Neupositionierung einnimmst im Unternehmen, dann passiert horizontal und vertikal gar nichts mehr für dich, außer dass du irgendwann merkst, es führt jemand ein Gespräch mit dir, mit welchem Paket du eventuell rausgehen könntest. Und ganz offen, das würde ich mir jetzt mit 56, 57 auch nochmal überlegen, ob ich das alles über mich ergehen lasse. Ich glaube, diese Selbstwirksamkeit, und Roland, du darfst eins nicht unterschätzen, es ist, die Leute, die bei mir in dem Programm sind, sind extrem frustriert, dass sie nicht mehr im Einklang mit ihrem Wertesystem schon seit Jahren arbeiten. Dieses Thema innerlich gekündigt zu haben, aber jeden Tag dahin, das genau kannst du drehen. Genau das kannst du aber auch drehen. Ja, und ganz interessant, dann können wir noch auf andere Punkte eingehen. Aber Frage an euch, was glaubt ihr ist die größte Gefahr aus Sicht der 50-Plus-Leute für ihre berufliche Karriere?
Dass das Rentensystem zusammenbricht.
Ja, das wäre so ein Sicherheitspunkt. Nee, aber tatsächlich das Thema, Sie sehen, dass eine Dynamik, eine Digitalisierung der Berufsbilder entsteht, denen Sie nicht mehr folgen können. Was ist tatsächlich die größte Gefahr? Der Vorgesetztenwechsel. Warum? Die du beschreibst, Roland, haben ja eine super Funktion für ihren Vorgesetzten sich über Jahre erarbeitet. Und wenn die weitermachen, ja, dann regnet es auch oben durchs Dach nicht rein, dann sitzen die da trocken und alles ist prima. So, jetzt kommt aber durch diese Transformation in der deutschen Wirtschaft in unglaublich vielen Unternehmen, werden Führungsebenen verändert. Es wird umstrukturiert. Plötzlich ist dein Vorgesetzter weg. Und du hast für deinen Vorgesetzten, das ist wirklich ein Klassiker bei mir in der Beratung, die sagen, das sind Führungskräfte, du, ich habe immer gemacht, wir sollten das und das so und so machen und das sollten wir nicht machen. Mache ich super, fand mein Chef super, ich habe jeweils meine Jahresziele erreicht, Haken dran. Jetzt kommt der neue Vorgesetzte und wirft ihnen genau das vor. Er sagt, hören Sie mal, Sie waren doch hier zuständig für das und das. Warum haben Sie denn das nicht getan? Und plötzlich merken die, hui, hier wird's aber unruhig. Und genau da bereite ich sie darauf vor, dass sie nicht aber reaktiv unterwegs sind, sondern dass sie agieren.
Aber dann ist doch die Frage, wenn du das so sagst, was empfiehlst du diesen Menschen? Was sollten sie tun? Auch gerade in Bezug auf Bildung und Weiterbildung. Denn ich glaube, so langsam sollte es bei allen angekommen sein. Ohne ein ständiges, lebenslanges Lernen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Aber was sagst du denen konkret?
Ja, also du erarbeitest mit ihnen im Tooling ganz klar ihr Profil und damit kommen die weißen Flecken auch raus. Na, also natürlich machst du es über Stärken, aber du machst es auch über die Themen, wo sie sich nachqualifizieren müssen. Und da muss man wirklich sagen, sind fast alle Unternehmen zu bereit, wenn du proaktiv darauf zugehst. Ich habe noch nicht erlebt, dass wenn du sagst, und übrigens, es gibt ganz viele kostengünstige Angebote, sich beim Thema zum Beispiel Digitalisierung, agile Arbeitsmethoden so weit fortzubilden, dass du zumindest mal ans Thema rankommst. Und wenn du signalisierst, ich bin bereit zu lernen, also so das Thema Long Life Student, diese Haltung, die hat sich bei vielen 50-Pluslern verloren. Wenn du das wieder schaffst zu aktivieren, und wenn du ihnen auch eine Inzentivierung dafür gibst, und die ist nicht Geld und die ist auch nicht, sonst wirst du rausgeschmissen, sondern die ist, dann bist du wieder selbstwirksam. Denn, ganz wichtiger Punkt, das haben wir am Anfang nicht gesagt, wenn das unsere Arbeitskraftreserve ist, diese Generation 50+, dann müssen wir auch ernst nehmen, dass sie natürlich anders als eine Generation der 25-Jährigen mit Rahmen und Dominoeffekten versehen ist. Warum? Es gibt gesundheitliche Veränderungen. Das ist einfach so, das muss man offen sagen. Die Studien zeigen, die Leistung geht gar nicht zurück, aber nach einer Top-Leistung ist die Regenerationsphase einfach viel, viel länger als früher. Ja, wir kennen das alle, wenn wir eine durchzechte Nacht dann doch nochmal hatten. Früher nächsten Tag weiter, jetzt brauchen wir 3 Tage. Das andere Thema ist, es ist die Phase, wo privat bei den Menschen unglaublich viel passiert, was sich ins Berufliche reinspielt. Die ersten von uns haben schon ihre Angehörigen zu versorgen. Also Eltern sind vielleicht krank und brauchen Unterstützung. Es ist die Phase mit der höchsten Scheidungsquote. Und das sind natürlich alles private Themen, die sich voll in den beruflichen Bereich durchschlagen. Wenn du fragst, was kann man machen? Das Thema offen ansprechen, Programme starten, bei denen sie sich selber neu definieren, aber auch immer klar machen, gib Gas, das lohnt sich für dich. Und das fehlt im Moment.
Ja, also ganz klar. Aber du hast ein paar ganz wichtige Dinge angesprochen. Das heißt, vieles hat natürlich auch mit Erwartungshaltung zu tun, sowohl für den älteren Arbeitnehmer als auch für das Umfeld des Arbeitnehmers. Und man muss einfach das Spiel stärken, schwächen, also stärken, verstärken und schwächen eben. Da muss man Dinge finden, wie man das kompensieren kann. Ja. Die Frage ist jetzt, in großen Unternehmen ist das wahrscheinlich oft ein bisschen einfacher, weil die einfach mehr Manövriermasse haben. Aber wie ist das jetzt in kleineren Unternehmen? Hast du da auch Erfahrungen?
Also ja, Mittelständler. Genau, also die Mittelständler haben eine große Chance, wenn sie sich sozusagen über ihre Verbände zum Beispiel zusammenschließen, weil es macht keinen Sinn, große Maßnahmenpakete zu starten für das Unternehmen mit 20 Mitarbeitern, wovon vielleicht 3 50 Plusler sind, sondern da gibt es einige Initiativen über die Verbände. Es wird sogar von der Bundesagentur für Arbeit gefördert. Witzig ist nur, das nehmen nur ganz wenige in Anspruch. Es ist sogar so, ich habe es selber erlebt, in einer Firma ist die Veranstaltung für die 50-Plusler im letzten Moment noch abgesagt worden. Warum? Je nach Unternehmenskultur ist ein offenes Angebot, beschäftige dich als 50-Plusler doch mal mit deiner beruflichen Zukunft, wird von, da wo ein Betriebsrat ist zum Beispiel, als Moment, ihr wollt die Leute vorbereiten auf einen Ausstieg, also ihr wollt sie rausdrängen. Das heißt, man muss hier noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und die Angebote definieren. Und es wird nur funktionieren, wir hatten es ganz am Anfang, wenn du deutlich zeigen kannst, dem Unternehmen, mach es, weil deine Produktivität steigt. Nur das wird das Argument sein. Alles andere sind so Soft-Faktoren, das wird nicht funktionieren.
Aber du hast ja vorhin nochmal gesagt, Hauptänderungsgrund für Verhalten und Organisation ist tatsächlich der Einflussfaktor Digitalisierung. Ich habe das ja mal in meinem ersten Buch damals, digitaler Darwinismus, ne? Also pass dich an oder stirb, adapt or die. Das war damals quasi so der Querverweis. Und jetzt sind wir da, dass es auch die letzten Unternehmen verstanden haben. Sie tun sich teilweise nur schwer mit der Veränderung. Also wie kann der kleine Einzelhändler auf dem Land das Digitale machen und gegen Amazon bestehen, ne? Und auch hier gilt das, was du gesagt hast, es geht nur durch Zusammenschlüsse. Man muss gemeinschaftlich was tun, weil einer alleine ist nicht attraktiv und stark genug gegen die großen GAFAs, die Amazons, die Zalandos und so weiter anzustinken. Und so gilt das ja in vielen Bereichen. Du selber warst ja jetzt bei RTL Digital. Du hast damals quasi Millionenbudgets verantwortet und Werbung für die Jungs ausgespielt für eure Kunden. Wie bist du denn damals damit umgegangen? Weil mal ganz unter uns, am Anfang gab es ja noch gar keine Smart TVs, wo man auch ein bisschen mit Cookies spielen konnte oder Werbung ausspielen konnte, die womöglich personalisiert war. Da hast du ja viele Dinge miterfunden. Erzähl mal, wie war das denn für dich?
Ja, ich war vergleichsweise ja sehr früh schon in der Situation, in so einem großen Fernsehsenderverbund immer das zu machen, was unwichtig ist und kein Geld verdienen. Denn das ist ja immer so am Anfang. Die neue Entwicklung hat natürlich fürs Kerngeschäft gar keine Bedeutung. Die Rolle musst du mögen und ich habe sie sehr gemocht und gelebt. Was du dann machen musst, ist, du musst dir ein junges Team holen, weil dann hast du diese Veränderungsbereitschaft und du weißt auch, okay, es lebt ja sehr, sehr stark von Innovationen und Trends. Und du brauchst ein Innovationsmanagement. Mein Kernelement war, mir ein Innovationsmanagement aufzubauen, was mir ermöglicht hat, das Ganze, was du dort an Dynamik hattest, überhaupt zu handeln und daraus dann Leuchtturmprojekte zu nehmen, die du umgesetzt hast. Da habe ich extrem viel rausgelernt. Meine Haupterkenntnis ist aber, und da habe ich auch viele Fehler gemacht immer wieder, ich habe auch geglaubt, dass es ein Transformationsprozess ist. Und mittlerweile mag ich nicht mal mehr den Begriff digitale Transformation. Ich verwende ihn nur, weil er so viel erklärt und so eine Art gemeinschaftliche Erkenntnis mittlerweile in der Wirtschaft ist. Eigentlich mag ich ihn nicht. Warum? Er gaukelt dir so ein bisschen vor, gerade bei digitalen Geschäftsmodellen oder bei Medienanwendungen, dass du von dem einen fixen Zustand, zum Beispiel dein Geschäftsmodell, jetzt in den nächsten fixen Zustand transformierst. Und das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass mein Rettungsanker bis heute, aber den habe ich mir sehr, sehr früh hingelegt, war immer, mir klar zu machen, das ist alles noch viel disruptiver, als ich im Moment gerade denke. Warum? Dann kommst du aus allen negativen wie positiven Denkmustern raus. Du verlierst zwar durch dieses sich immer selbst in Frage stellen, ein Teil deiner Sicherheit, aber du hast keinen Blindspot mehr. Es kann dir fast nicht mehr passieren, dass dich eine Entwicklung überholt. Und es gibt wiederum auch eine andere Form, aber auch schon wieder von Beurteilungssicherheit.
Okay, okay. Ja, spannend. Also ich muss übrigens sagen, ich habe gestern, musste ich noch mal was beim Rewe um die Ecke einkaufen. Und bin unter anderem an den Zeitschriften vorbeigelaufen und da sah ich den neuen Fokus mit dem Titelbild 30 Menschen, die Deutschland und unserer Welt Mut machen. Ja, und das fand ich total gut. Roland, wir hatten das letzte Woche, wir werden ja am 27. April in Köln den ersten Mutmacherthon veranstalten, gemeinsam mit der Stadt Köln. Da wird es demnächst auch noch Announcements geben und eine Webseite, wo wir genau diese Mutmacher auch auszeichnen wollen. Und ich finde es bemerkenswert, dass im Moment im Handelsblatt steht, die Situation ist gar nicht so schlimm wie die Stimmung, Mut machen. Ne? Also es kommt irgendwie jetzt aus allen Ecken und Kanten. Die Frage ist, Robert, wo kannst du denn Mut machen? Können wir helfen, Mut zu machen, dass die Leute wieder Lust auf die Veränderung haben, dass sie Lust auf Zukunft haben, hat übrigens der Dalai Lama mal gesagt. Ne? Also ich zitiere hier einen wichtigen und sehr philosophischen Menschen. Was kannst du, was könnten wir alle tun, um den Menschen Lust auf diese Zukunft zu machen, auch wenn sie noch so viel Veränderung mit sich bringt?
Ja, also mit dem Dalai Lama kann ich mich jetzt gar nicht messen. Ich lasse jetzt eine kurze Zäsur erstmal eintreten und sage dann, Ich mit meinen bescheidenen Mitteln würde tatsächlich erstmal die Angst vor dieser Dynamik nehmen. Wir merken in breiten Teilen der Gesellschaft, dass es Vorbehalte gibt, weil man dem allen nicht mehr folgen kann. Es geht alles so schnell, man kann es nicht einordnen. Das wäre für mich Punkt 1. Klar zu machen, und da können wir gerade, indem wir erklären, du Karl-Heinz machst ja auch in vielen Vorträgen so schön plakativ und so nah am Leben klar, was das jetzt mit Digitalisierung konkret bedeutet. Das macht zum Beispiel schon mal Irremut. Der nächste Schritt ist aber auch, wirklich konkrete Angebote zu machen, wie man es jetzt anpacken kann. Also mit Tools die Menschen auszustatten. Das ist extrem viel Arbeit, ist richtig, aber es lohnt sich und dann verlierst du auch sozusagen, dann wird es nicht mehr abstrakt, sondern dann verlierst du die Angst und gehst eben konkret rein. Und dann musst du ja nur noch den Nutzwert für dich selber klar machen, den Mehrwert. Das geht ja manchmal auch verloren. Wir lesen dort Dinge und dann fragst du dich, aber was hat es mit mir zu tun oder was bringt es mir, das rauszuarbeiten. Ich glaube schon, diese Themen machen extrem Mut, denn wir brauchen Motivation. Was da kommt an Veränderungen, das wird ja nicht nur Zuckerschlecken sein. Also wenn ich so sehe, man darf auch Digitalisierung nicht als Heilsbringer nehmen. Wir sehen doch jetzt, an wie vielen Stellen der Arbeitsplatzeffekt heißt, durch Digitalisierung fallen natürlich auch Arbeitsplätze weg. Das darf man ja nicht wegreden. Und da wiederum aber das Gesamtbild immer aufzuzeigen und einzuordnen. Es braucht diese Mediatoren zwischen der klassischen und der neuen Welt so enorm, weil das fehlt. Das übernimmt auch Politik ja gar nicht. Also da bist du erstmal sehr, sehr enttäuscht. Der Digitalgipfel im Dezember, da war mein persönliches Fazit, hey, wenn das unsere politische Elite ist beim Thema Digitalisierung, dann sollten wir besser doch auf die Wirtschaft setzen.
Okay, gut. Roland, was tun wir?
Ich würde sagen, wir kriegen mal die Runde und sagen, wir fassen mal kurz zusammen. Ich würde gerne nochmal von dir hören, zwei Dinge. Also erstmal nochmal die drei wichtigsten Punkte. Wie kann man 50 plus am besten, ich sag mal, überleben und diese doch sehr, sehr wichtige Phase bis zum Ende, wie wann auch immer das Ende der Arbeitsphase gekommen ist, zu gestalten aktiv? Und was sind Sackgassen? Wovon würdest du abraten? Was sollte man auf keinen Fall tun? Ich hatte jetzt schon ein paar Beispiele genannt, die im privaten Bereich liegen, aber es gibt ja auch, sagen wir mal, viele, die Opfer werden von, man hat ja dann auch einigermaßen Geld und dann denkt man sich, ich werde jetzt halt Coach für irgendwas, ja, und zahlt dann 10.000, 12.000 Euro irgendwo hin, um dann Coach für Dackel züchten zu werden oder was auch immer. Also was sind so Sackgassen, wo du sagst, eher nicht so eine gute Idee, und was sind so die drei wichtigsten Punkte, die einem weiterhelfen?
Ja, ich glaube, die drei wichtigsten sind sehr schnell entweder selbst im Unternehmen initiieren oder daran teilnehmen, altersgemischte Teams. Weil in dem Moment, wo es hält dich geistig frisch als Älterer und den Jüngeren zeigt es, der Wertbeitrag der anderen ist da, sehr schöner Effekt am Arbeitsplatz. Ja. Weitere Thema ist, diese Digitalisierung nicht als eine Bedrohung zu nehmen, aber sauber für sich herauszuarbeiten, was man selber dort beitragen kann und sich zu qualifizieren. Das Qualifizierungsthema ist so extrem wichtig in dieser 50-plus Phase. Und ein ganz anderer wichtiger Bereich ist, zu signalisieren, auch im Unternehmen, ich bin da, ich bin veränderungsbereit. Ja, es ist auch ein taktischer Trick. Du wirst kein Unternehmen erleben, was auf so ein Angebot nicht einsteigt. Sobald du aber in dieser zurückhaltenden, ich sag jetzt mal, ich verstecke mich mal Haltung bist, wirst du einfach nur irgendwann Wenn du Glück hast, kriegst du noch einen Aufhebungsvertrag. Ansonsten bist du einfach gemäß Sozialplan bei der nächsten Runde dabei. Also diese drei Sachen aktiv zu werden, das ist das Wichtigste. Und bei den Sackgassen, ich glaube, dass dieses Thema bei Führungskräften merkst du es ganz, ganz deutlich. Über Hierarchien es aussitzen zu wollen oder spielen zu wollen, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Selbst dort, wo es die Hierarchien noch gibt, die sind massiv unter Beschuss im Moment. Wenn du agile Arbeitsmethoden einführst, ist Hierarchie wirklich keine Qualifikation mehr. Und im Harvard Business Manager gestern auf dem Titelblatt ist das Thema für Führungskräfte weniger BWL, mehr Empathie. Ich glaube, wenn du das nicht einhältst, du hast nach der Sackgasse gefragt, wenn du als Führungskraft glaubst, du kannst es über Hierarchie aussitzen, dann bist du ein Auslaufmodell.
Ja.
Okay, super.
Gut, dann kommen wir zu unserer beliebten Abschlussrubrik der Tops und Flops der Woche, Karl-Heinz. Möchtest du beginnen oder wollen wir den Robert beginnen lassen heute?
Der Robert, fangen wir mit dem Robert an. Letztes Mal hieß es immer, ich habe die Tops dann weggenommen. Das will ich auf keinen Fall.
Nein, das kann natürlich jetzt immer noch passieren. Aber ja, ich hatte im Grunde genommen als Top tatsächlich, was ich gerade sagte, dieses bei mir war dieser Effekt gestern zu sehen, Titel vom Harvard Business Manager, können Sie CEO? Und dabei die Frage tatsächlich in den Raum zu werfen, ist unsere Elite, sind unsere Führungskräfte wirklich die, die uns in die Zukunft führen? Ich glaube, da finden wir im Moment wöchentlich Belege in den DAX-Konzernen, aber auch in der Ebene darunter. Hier steht eine riesige Welle von Veränderung an. Die hat nie so einer richtig benannt. Das ist ein Tabuthema, weil die sind ja erfolgreich. Ja, du wirst immer noch am Stakeholder Value bemessen. Das aus meiner Sicht ist eine super. Also da habe ich mich gefreut. Das war mein Top. Das so plakativ auf dem Titelbild zu sehen, finde ich auch mutig. Mein Flop ist, und ich glaube, das habt ihr, ich höre euren Podcast ja immer, viele Gäste sagen, mein Flop ist gleichzeitig auch ein Top. Bei mir ist es ein bisschen auch so. Vorgestern hat das Kartellamt nochmal genau erläutert, warum sie Google abgemahnt haben und was im Bereich der Datensouveränität konkret das Verfahren ist, was sie einleiten. Und das hat mir, also natürlich ein Flop zu hören, was da passiert ist, aber der Top ist, es wird jetzt angegangen. Und zwar ist es aus meiner Sicht endlich mal das Kernelement. Es geht natürlich nicht darum, dass Google, Amazon und Facebook, was sie super machen, eine tolle Datenökonomie aufgebaut haben. Das ist wichtig, das ist ein volkswirtschaftlicher Zukunftsfaktor. Aber hier mahnt das Kartellamt ab, dass die Menschen, die Google-Produkte nutzen, nicht mehr souverän über ihre Daten sind. Also selber nicht mehr sagen können, welche Daten erhoben werden und wer sie für was verwenden kann. Die Funktion ist einfach rausgenommen worden. Das gab es vor Jahren noch, aber jetzt ist sie weg. Und in Zeiten, wo Datensouveränität immer wichtiger wird, wo man als Bürger sagt, ich habe doch gar kein Problem damit, dass jemand mit meinen Daten Geld verdient, solange ich vielleicht selber daran partizipiere, und das kann ja auch über bessere Services sein, oder indem ich zumindest weiß und das vielleicht fallweise freigeben kann, das hat mir sehr, sehr viel Mut im zweiten Schritt dann gemacht, dass das Kartellamt dort in dem Verfahren sagt, Google, da müsst ihr ran. Und wir wissen alle, danach wird Facebook folgen müssen, Amazon. Ja. Für mich war das, auch wenn die Abmahnung selber einen negativen Anlass hat, ein absolutes Top der Woche.
Sehr schön. Karl-Heinz.
Fange ich an mit dem Flop. Wir haben ja heute versucht, sehr stark die positiven Dinge nach vorne zu halten. Putins Verhalten gegenüber dem Europarat. Jetzt kann er die Menschenrechte dann noch weiter mit Füßen treten. Und das Verhalten der Mullahs im Iran, die weiter Menschen hinrichten lassen, das geht halt gar nicht. Ja, das ist katastrophal. Und für mich aber ein Top war letzte Woche, du hattest es schon angesprochen, die Eröffnung der Galerie meiner Frau, also von Prisca Pasquer in Paris und die erste Vernissage dort. Ich kann nur sagen, tolle Gespräche, spannende, offene Menschen, echtes Interesse am anderen, wirklich super. Ich muss sagen, Paris begeistert mit seiner Freundlichkeit, auch wenn das Wetter ehrlich gesagt ein bisschen bescheidener war, aber tolle Sache, das war für mich so der Top der Woche.
Sehr schön. Dann schließe ich mich noch an mit zweieinhalb Tops der Woche. Flop habe ich diese Woche keinen zu bieten. Also ein Top der Woche ist ein Tipp. Wir sollten eigentlich eine extra Rubrik machen, die interessantesten Arte-Dokumentationen der Woche. Ich möchte jedem ans Herzen legen, auf Arte die Dokumentation Solutions, die Welt neu denken, sich anzuschauen. Das ist eine dänische Dokumentation, das geht um eine Gruppe Wissenschaftler, die 10 Tage lang zusammen im Santa Fe Institute in New Mexico zusammengesessen haben. Sehr, sehr interessant. Alle Dinge, über die wir hier viel sprechen, aber auf einer viel noch educateden wissenschaftlichen Ebene.
Ja.
Sehr, sehr gut. Aber es geht um Lösungen, um Zuversicht. Wie können wir denn die Welt gesellschaftlich, klimatisch, politisch wieder zusammenführen? Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Zweiter Top der Woche bei mir ist gestern oder vorgestern Abend passiert. Ich gucke schon seit Wochen. Mein Sohn möchte natürlich das machen, was alle Kinder machen wollen mit 8 Jahren. Spieleentwickler werden, zocken, programmieren lernen, all diese Dinge. Und ich gucke schon seit Wochen, was gibt's denn da für Kurse online? Wie kann man das am besten regeln? Aber ich vergesse es immer mal so ein bisschen. Und gestern kommt er hier runter. Ich habe noch gearbeitet und kam hier mit einem Stechschritt rein, hat mir was unter die Nase gehalten und gesagt, das möchte ich, das buchst du mir jetzt, das ist genau das, was ich möchte. Und das geht um Spieleentwicklerkurs von einem jungen, sehr, sehr jungen Mann, der unter der Webseite MrLux.de fungiert, der mit 11 selbst schon programmiert hat und hat rudimentäre, aber wirklich hervorragend didaktisch aufbereitet. So wird mein 8,5-jähriger Sohn jetzt anfangen, wirklich sich Spieleentwicklerkurse selbst motiviert, induziert reinzuziehen, wo ich auch sage, okay, da werde ich von ihm viel lernen können, weil ich habe 3 Ansätze im Bereich Programmierung gehabt in meinem Leben, das war nichts für mich. Ich glaube, es ist jetzt auch praktisch ein bisschen anders als früher in der Schule oder in anderen Bereichen. Ich freue mich schon sehr darauf und das war so ein großer Top der Woche.
Wunderbar. Super. Allen Hörern eine wunderschöne Restwoche, gutes Wochenende. Nächste Woche wird es wieder schönes Wetter, es wird wieder wärmer, die Sonne scheint. Also mit Zuversicht in die nächste Woche. Danke euch.
Alles Gute, bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss, Robert. Danke, dass du da warst.
Ja, tschüss.